Shifting Minds, der Podcast von Haufel Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufel Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shifting Minds. Heute zu Gast Richard Stiller. Richard ist, ich würde sagen, das Brain des Nachhaltigkeitsmanagements. Offizielle Rolle ist Koordination Nachhaltigkeit. Und ich finde es total spannend, Junge, die Bäckerei. Wer in Norddeutschland ist, die Franzbrötchen kennst du. Heißt ein Thema, total spannend, total nahbar. Jeder von uns war schon mal beim Bäcker. Und heute geht es einerseits einmal so um dieses ganze Filiale, das im Hintergrund. Und wir tauchen auch so ein bisschen das Thema Energie mit ein. Richard, ich freue mich tierisch, dass du dabei bist.
Moin Alex, ich bin richtig happy hier zu sein. Schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja klar, also ich fand es, also wir hatten ja schon ein paar Vorgespräche. Ich habe immer was mitgenommen und ich kann nicht mehr zum Bäcker gehen, ohne an dich zu denken.
Das freut mich sehr, dass du jeden Morgen an mich denkst, das ist herrlich.
Aber Richard, du hast ja gar nicht beim Bäcker angefangen, sondern beim Kaffee. Community Guild Director in einem Kaffeeladen. Hey, gib mir mal ein bisschen Kontakt. Wie bist du ins Nachhaltigkeitsmanagement gekommen?
Genau, ich habe beim Specialty Coffee angefangen. Tatsächlich war bei der Specialty Coffee Association. Das ist ein globaler Dachverband, kann man sich vielleicht vorstellen, wie die IHK fürs Specialty Coffee mit Schulungen und Riesenmessen und global unterwegs sein. Da bin ich eigentlich reingerutscht über meine Masterarbeit. Die habe ich über den Kaffeehandel geschrieben und da ganz grundlegend so eine Gerechtigkeitsfrage. Daher natürlich auch so ein bisschen der Bezug zum Thema Nachhaltigkeit. Das Thema begleitet mich schon eigentlich immer. Ich glaube, das ist häufig wahrscheinlich der Fall bei Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Genau, dann bin ich über den Kaffee da reingerutscht und hatte da auch verschiedenste Rollen, was du gerade schon erwähnt hattest und teilweise natürlich auch immer sehr spezifisch mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir hatten zum Beispiel Nachhaltigkeit Award auch und solche Sachen, aber nie direkt, sondern eher immer so zwischen den Zeilen, so im Hintergrund, dass wir als Verband uns dafür eingesetzt haben, nachhaltigere Lösungen zu finden oder nachhaltige Leute auszuzeichnen, sowas.
Also warst du eher so im Ökosystem unterwegs und jetzt bist du quasi eingetaucht und stehst nicht mehr vor der Theke, sondern dahinter, also ganz weit dahinter.
Ja, das kann man so sagen, genau. Was mich am meisten fasziniert, gerade auch an der Rolle, ist tatsächlich dieses direkte Handeln können. Ne? Das ist nicht so ein, man macht Vorschriften oder man denkt sich so Regeln aus oder Best Practices, sondern geht tatsächlich wirklich ins Unternehmen rein und sagt, bei der Maschine sollten wir das und das tun oder die Handlungsfelder sollten wir so ändern, weil das die und die Effekte hat. Das ist ein viel, viel direkterer Zusammenhang. Das genau, macht mir sehr viel Spaß tatsächlich auch.
Ja, das unterschätzt man immer. Ich bin ja auch eher im Ökosystem unterwegs. Da habe ich neulich auch mit einer Kollegin gesprochen. Ich sage, man ist schon nicht direkt dran. Ne, das ist schon echt was anderes. Und jetzt bist du näher dran. Aber hättest du das gedacht? Dass du also ne wirklich von ich sag mal, aus dem Ökosystem rein in eine, und ihr seid ja riesig, ne? Ich sage, also, gib mir mal ein Gefühl. Wie viele Filialen habt ihr? Wie viele Mitarbeitende?
Bei Jungle Bäckerei sind wir über 200 Filialen. Tendenziell so 220, 5.500 Mitarbeitende und uns findet man von Kiel bis nach Berlin an der ganzen Ostseeküste lang, also dann Hamburg, Lübeck, Greifswald, Wismar, Rostock, so die ganze, ne, Rügen, die ganze Ecke, da sind wir überall vertreten, genau.
Aber ihr produziert auch noch selber, ne? Ja, ich, so wie ich weiß, ich glaube, 2 oder 3 Standorte habt ihr, wo ihr selber noch die ganzen Backwaren herstellt.
Das ist korrekt, genau. Wir haben 3 Backstuben. Das ist in Lübeck. Das ist unser größtes, auch natürlich das Stammareal, wo Junge der Bäckerei herkommt. Dann Rostock gibt es noch eine große Backstube und in Greifswald etwas kleiner, aber das sind die 3 großen Backstuben, in denen wir unsere Backwaren herstellen, genau.
Und wie viel geht da so im Jahr über die Theke? Wie viel produziert ihr?
Also im das ist sehr, sehr viel. genau, kommt auch wieder darauf an, was man sich dann genau anguckt. Ne? Die Tiefe steckt im Detail. Um mal so ein Gefühl dafür zu geben, zum Beispiel bei Greifswald, da steht unsere Fettbackanlage, mit der macht man Berliner zum Beispiel, also da Krapfen, je nachdem, wo man gerade in Deutschland zuhört. Ja. Genau, da haben wir jetzt im Norden oder auch Lübeck ist das ein sehr großes Silvester-Ding, war für mich auch neu, aber alle essen Berliner und da haben wir über 1 Million Berliner tatsächlich verkauft, nur über die Silvestertage. Also nur um sich mal so einen Gedankengang oder mal sich vorstellen zu können, in welcher Größenordnung wir uns da bewegen.
Als alter Trickser, ich frage mich immer, kennst du den prozentualen Anteil mit Senf?
Habt ihr das? Das Betriebsgeheimnis, das dürfen wir nicht verraten. Nee, das haben wir tatsächlich nicht. Ja, es gibt immer so neue Entwicklungen oder neue Geschmacksrichtungen. Es kam jetzt zum Beispiel der Bueno mit dazu. Das ist so ein bisschen angelehnt an die Kinderschokolade. Der war mega. Aber okay, ich sehe gerade, du magst es nicht so gerne.
Ich bin der Klassiker. Marmelade raus, Senf rein. Aber um noch mal ein bisschen näher reinzugehen, außer meine kulinarischen Highlights hier tief zu gehen. Aber ach so, was ist, also du hast es mir schon gesagt, ich finde es mega. Was ist das meistverkaufte Produkt bei euch?
Also bei uns sind die aufgeteilt, wir haben natürlich so Torten, süße Sachen, wir haben salzige Sachen, wir haben auch Snacks, wir haben auch so Mittagsbowls. Und tatsächlich von den Snacks, von so halb belegten Brötchen, halbe heißen die bei uns, ist tatsächlich das Mettbrötchen das meistverkaufte. Finde ich total faszinierend, weil wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, wenn man so aus der Nachhaltigkeitsblase rausgeht, das ist die Realität in Deutschland. Also das ist das, was Leute lieben, das ist das, was Leute richtig geil finden und Bock drauf haben, ist Zwiebelmettbrötchen um 6 Uhr morgens. Ich habe, also wir machen alle auch immer so Runden in Geschäften. Ich habe auch, als ich angefangen habe, 2 Wochen lang im Geschäft gearbeitet. Und für mich ist immer noch dieses Bild im Kopf. Ich war hier am Uniklinikum in Lübeck. Da kommt um 6 Uhr morgens, wir haben noch nicht mal auf, eine alte Oma klopft an die Scheibe, will ihren Pott Kaffee und ihr Zwiebelmettbrötchen haben um 6 Uhr morgens. Welcome to reality.
Ja. Ist es auch das, was dich so reizt? Ne? Das sind die älteren Damen, die kommen, die haben Bock auf ein Mettbrötchen. Es ist ja wirklich greifbar. Ist es der Reiz, in der Bäckerei das Nachhaltigkeitsmanagement zu gestalten?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist für mich eines der Grundthemen, ist das Produkt an sich. Ne? Also man muss das nicht erklären. Das ist ein Grundnahrungsmittel. Das ist nichts, wo wir marketingtechnisch uns irgendwas aus dem Bein reißen müssen, um das zu verkaufen oder Leuten anzudrehen oder überreden müssen. Tatsächlich teilweise Leute dann, es gibt ja Firmen, die das machen, ne? Sondern das ist ein Produkt, was Leute genießen, wo Leute sehr, sehr gerne kommen, das einfach den Reiz davon ausmacht, definitiv. Und ganz, ganz extrem ist es bei mir auch die Leute, die dahinter stehen, also Leute, die ich mittlerweile kennengelernt habe im Unternehmen, sowohl vom Bäckermeister bis zum LKW-Fahrer. Das sind super spannende Menschen, die dahinter stehen im gesamten Unternehmen. Und das macht natürlich auch nochmal viel mehr Spaß. Und das für mich tatsächlich, würde ich sagen, eher so nochmal der größere Grund, über bei uns aufzustehen, mit solchen Leuten am Unternehmen weiterzubasteln und zu gucken, wie kann man sich weiterentwickeln.
Ja, und es ist ja, also es sind die Leute an der Ladentheke, bis die Logistik dahinter, aber du hast ja auch viel mit der Gründerfamilie zu tun, ne? Wie ich das jetzt gelernt habe. Das ist sehr nah.
Ja, oder? Das macht das natürlich auch nochmal schön. Genau, das ist 1897. 1897 gegründet worden von der Familie Junge, tatsächlich hier in Lübeck. Da gibt es auch noch das Stammhaus, das ist witzigerweise bei mir um die Ecke, wo ich wohne. Genau, und Isabel Junge, die tatsächlich auch noch mit dem Namen so heißt, mit ihr zusammen gestalte ich den ganzen Nachhaltigkeitsspektrum, den ganzen, also von Verpackung über so PPWR, Energiemanagement, das ganze Reporting, was noch dahinter steckt. Also wirklich so querbeet, alles, was man irgendwie ein bisschen mit Nachhaltigkeit zusammenpacken kann, das machen wir.
Also da will ich jetzt mal ein bisschen einsteigen. Ne? Was ist denn, was bedeutet Nachhaltigkeit bei euch? Also vielleicht, ne? Was steht bei dir oben rechts in der Wesentlichkeitsmatrix, was an der Theke vielleicht auch spürbar ist oder vielleicht auch gar komplett nicht?
Genau, ich glaube, das Grundlegendste ist erstmal, wir sind eine Bäckerei, also es geht ganz extrem um regionale Backwaren. Also das ist so für mich das Grundelement. Wir backen vor Ort, wir belegen vor Ort, wir verkaufen vor Ort. Das ist, glaube ich, so das Kernelement von jeder Bäckerei, wie man sich denken kann. Wir haben so eine riesengroße, in der ganzen Kette, so eine intelligente Steuerung von dem ganzen Prozess, wo wir gucken, wann wird wahrscheinlich welches Produkt wo verkauft werden. Also muss ich das sozusagen, ne, das sind dann teilweise Wochen, Monate vorher, welchen Weizen, welche Rohstoffe einkaufen, um das Produkt herzustellen, damit es zu dem Zeitpunkt dann, wenn ich das haben will, im Laden ist. Das ist dann, natürlich kommen dann so Sachen rein wie Wetter, wie mein Laden ist direkt gegenüber vom HSV-Stadion und auf jeden Fall wird an dem Sonntag das explodieren, das Geschäft, also muss ich da viele Sachen haben. Das hat damit auch zu tun. Hört aber gar nicht auf. Und das ist genauso wie mit Mehrweg, Energiemanagement. Das ist von Einschalten von Geräten bis zu smarter Routenplanung für LKWs. Hört aber, ich finde für mich immer so, kommt immer so als Letztes, aber das Essentiellste ist tatsächlich, was mich auch überzeugt hat, über Junge zu arbeiten, ist, wie gehen die Leute miteinander um? Was für eine wertschätzende Unternehmenskultur haben wir? Weil für mich ist das Kernelement von dem Unternehmen. Und bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, bin ich tatsächlich ein paar Geschäfte gefahren und habe einfach ein Brötchen, Franzbrötchen, ich habe kein Mettbrötchen leider gekauft, aber ich hatte überall eine gute Unterhaltung, wurde überall freundlich bedient, und das ist für mich so wirklich, wenn die Leute ganz, ganz vorne so einen schönen Umgangston haben, gut mit Gästen umgehen, spiegelt das für mich das Unternehmen wieder. Weil wenn dort unter Druck und Stress und dann teilweise auch, wie sich manche Leute benehmen, brauchen wir auch nicht drüber reden, so trotzdem freundlich bleiben und zugewandt sind, das hinzukriegen ist für mich absolut faszinierend gewesen. Und das ist so, das Unternehmen lebt mit den Leuten, mit den Mitarbeitenden.
Ja, 100%. Was sind denn die drei Themen, die bei dir auf der Wesentlichkeitsmatrix einfach oben ganz, also wenn ich jetzt die, ich hätte ja ein Gefühl, wenn ich mir jetzt eine male, ich glaube, ich wäre nah dran, aber vielleicht überraschst du mich. Was steht denn da oben rechts drauf? Ja, was, wo du sagst, das sind so wirklich, da müssen wir ran.
Das ist bei mir auf jeden Fall Energiemanagement. Das ist ein Riesenthema. Wertstoffmanagement ist ein großes Thema. Und dann kommen etwas kleinere Sachen, die vielleicht überraschend sind, aber sowas wie, wir haben noch einen Jungewald, also wir haben tatsächlich eine Aktion, wo wir 7 Hektar Wald mit 20.000 Bäumen bepflanzen in den nächsten 20 Jahren und noch eine Kooperation mit Ackerracker heißen wir. Das ist so Ernährungsbildung für Kinder, wo wir tatsächlich bei einem Produkt, das kennt man auch, ne, wenn man ein Produkt kauft, dann spendet man so und so viel Cent. Und das machen wir tatsächlich mit Ackerracker, wo bei Kita wird die dann so Beete ansäen und rote Beete selber ernten.
Krass. Und also ich sag mal, was mir gerade noch so in den Sinn kommt, weil, und das ist ja auch immer so ein bisschen der Elefant oft im Raum, Food Waste. Ne, wenn an dem Tag der HSV schlecht spielt, vielleicht kaufen die Leute dann weniger Brötchen oder ne, wenn das Wetter schlecht ist, gehen die Leute entweder weniger oder mehr zum Bäcker. Aber ihr habt ja im Kernprozess schon ein großes Interesse, dass das abverkauft wird. Heißt, ihr wollt nicht wegschmeißen, weil sonst ist ja auch Umsatz einfach weg. Und ich habe von dir gelernt, ihr seid extrem digital, was ich nicht gedacht hätte. Ist das wirklich so, dass ihr wirklich ein großes Interesse habt, das Zeug nicht wegzuschmeißen? Food Waste ist ja ein Riesenthema einfach.
Also überall in der Lebensmittelbranche, in der Gastronomie, wenn jemand sagt, Food Waste ist kein Thema, ist, glaube ich, würde ich immer anfangen zu zweifeln. Das ist tatsächlich immer ein Thema, ist auch tatsächlich ein Thema, was viel von auch Gästen nachgefragt wird oder gespiegelt wird. Das allererste ist natürlich, wir stellen Backwaren her, wir wollen die verkaufen. Und im Idealfall verkaufen wir alles. Gleichzeitig aber, es gibt diese große Diskrepanz zu, keiner kommt in ein Geschäft und sieht das letzte Käsekuchenstück und sagt, wow, genau darauf habe ich jetzt gewartet, das will ich gerne haben. Muss man sich selber manchmal die Nase fassen auch. Deswegen gibt's ja das Thema überhaupt. Also das ist natürlich, man kann so gut planen, man kann so viel Energie und Daten da reinstecken. Ich glaube, das wird trotzdem immer noch passieren, einfach aus der Logik von Kaufen und Verkaufen und von der Branche her. Nichtsdestotrotz ist das ein Thema, mit dem wir uns natürlich beschäftigen, wo wir auch dann einen Umgang mit gefunden haben, den ich finde, der ganz gut ist. Kann man immer was besser machen? Natürlich auch. Das ist so ein bisschen so wie Thema Nachhaltigkeit. Das ist nie fertig. Ne? Man kann nie sagen, Häkchen dran, haben wir alles gemacht. So. Genau, das ist, einmal fängt das natürlich an bei dieser Produktplanung. Ne? Also was ich gerade erzählt hatte, wo dann auch mit KI-Einsatz gestaut wird, dass man natürlich medial möglichst viel verkaufen kann. Das ist immer ein Wirtschaftsunternehmen, aber natürlich möglichst wenig Food Waste hat. Wenn das trotzdem passiert, wir haben so Brotrad-Überraschungstüten ins Leben gerufen. Da gab es auch mal Läden zu. Das gibt's jetzt mittlerweile in jedem Geschäft. Kann man sich das ist im Endeffekt sowas wie Too Good To Go, aber aus eigenem Hause gebastelt, über einen Online-Shop die Backwaren von gestern oder sozusagen vorbestellen, dass man sagt, ich melde mich für diese Tüte an. Wenn da noch was übrig ist, dann arbeiten wir mit, das sind mittlerweile 9, 10 Tafeln zusammen in der ganzen Region, also über Hamburg, Harburg, Lübeck, Rostock, Neuruppin, Oranienburg, Rügen, so, das ist, glaube ich, auch eine relativ simpel zu erklärende Sache. Ne? Also jeder kennt die Tafel, ist auch nochmal ein krasses Thema, wie viel Leute und Andrang die haben. Das ist schon auch verrückt. Dann haben wir dann nochmal dahinter, gibt es tatsächlich so einen Prozess, dass bei Bäckereien wo man aus alten Broten neue Teige machen kann, wo dann tatsächlich das als, kennt man vielleicht von zu Hause auch, wenn man selber schon mal Brot gemacht hat, tatsächlich so altes Brot für Geschmack und Haltbarkeit untermischt. Das sind dann geringe Prozentsätze, die dann wieder in die neuen Brote reinkommen. Wenn das alles immer noch was übrig ist, dann geht das tatsächlich ins Tierfutter. Und wenn da noch was übrig ist, dann gibt es auch noch die Biogasanlage, in die Sachen auch noch wandern.
Ich merke, bei den sozialen Themen funkeln dir die Augen. Ne? Freundliche Kollegen, Ackerracker, Tafeln und sowas. Also ich merke das. Vielleicht hätten wir das hier mal darauf schieben sollen, aber ich will eigentlich in die andere Richtung gucken. Was in deiner Wesentlichkeitsmatrix ja ganz oben war, und als erstes genannt, vor Wertstoffen und den Müngewald und den Ackerrackern und so, war das Thema Energie, weil ihr braucht ja verdammt viel, um von einer Sammlung an Zutaten zu einem einzelnen Brötchen zu kommen oder einer Backware. Und da würde ich gerne mal ein bisschen einsteigen, weil das Thema hatten wir einfach noch nicht. Was habt ihr da als erstes angefasst? Weil das ist ja ein Riesenthema. Ne? Du kannst ja bei der Bürobeleuchtung anfangen und ihr habt ja doch einen größeren Ofen, vermute ich mal.
Ja? Etwas größer als zu Hause, ja. Genau, ich glaube, das passt auch wieder, glaube ich, ganz gut in den Zeitgeist gerade eben. Energie ist einfach ein Riesenthema, wird ein Riesenthema bleiben für jedes Unternehmen, was wirtschaftet, was viel Energie verbraucht. Da ist ein Riesenthema Abhängigkeit vom Markt, von Preisschwankungen, die exorbitant teilweise sind, wo tatsächlich auch Unternehmen in Schieflage geraten können. Ne? Also das ist so ein Riesenproblem. Das haben wir zum Glück nicht, muss ich sagen dazu. Das ist auch ein Luxus. Und gleichzeitig ist das ein Thema, was schon immer mitschwingt im Unternehmen. Also ich glaube, wir haben natürlich auch viele so Elektriker, Mechatroniker so mit an Bord. Da ist natürlich immer der Grundgedanke, okay, wie kann ich effizient meine Produktionslinie zum Beispiel aufbauen? Wie kann ich die Maschinen so gestalten, dass es gut reibungslos funktioniert, dass ich zum Beispiel wenig Wartungsaufwand habe? Solche Sachen, das passiert sehr, sehr viel automatisch. Was ich auch nochmal eine spannende Thematik finde in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, wenn man sagt, Nachhaltigkeit, ja, mache ich nicht, aber wenn man mit den Leuten redet, kommen immer Themen, sind immer Beispiele da, wo ich denke, ja, aber was du mir gerade erzählt hast, das ist doch 1A stromsparend oder das ist doch 1A Nachhaltigkeitsfokus, aber du würdest es halt nie so nennen. Das fand ich auch nochmal interessant. Es gibt immer so Anknüpfungspunkte dazu. Wir sind auch so ISO-zertifiziert 50001, ne, das ist im Endeffekt, dass man zertifiziert bekommt, dass man energieeffizient arbeitet und jedes Jahr Energie einspart. Das ist aber auch schon über Jahre gewachsen. Das Erste, was wir da neu aufgestellt haben, das war sehr personenbezogen. Das haben wir so aufgestellt, dass jetzt ein relativ großes Team ist, wo verschiedene Abteilungen mit am Tisch sitzen und wir das Audit zusammen planen und durchführen und machen. Da bin ich dann als Energiemanagementbeauftragter so der Projektleiter. Aber die Grundthematik ist, das von einer Person zu entkoppeln und das tatsächlich auf so ein Team zu verteilen, weil das auch wieder nur als Team funktioniert. Das habe ich Ahnung genau, welche LKWs wir als nächstes holen sollten. Nee, aber dafür haben wir natürlich Expertinnen und Experten, die sich damit auseinandersetzen. Aber die ganze Thematik so zusammen zu packen und das wirklich so zu bündeln und auf den Punkt zu bringen, das ist dann so das Energiemanagement-Team, was wir, ich glaube, das war so der größte Umbruch, den wir gemacht haben. Systematisieren ist, glaube ich, so das Grundthema.
Und um mir nochmal so ein Gefühl zu geben, weil ich hätte jetzt auch eine Ahnung, aber was ist so der größte Treiber für Energieverbrauch? Sind es die Öfen oder ist es was anderes?
Also die größten Verbraucher sind, also die zwei größten Energiethemen sind Strom und Gas. Genau, Gas ist bei uns auf jeden Fall der Ofen. Spannend ist aber auch tatsächlich, bei uns ist viel Kühltechnik mit an Bord. Also wir haben Heizen, Kühlen und dann die Logistik. Das sind so die drei größten Brocken, wenn man das so gruppieren will.
Das ist immer so geil. Ich tauche immer in diesen Podcast immer in so ein Thema ein und dann die Überraschung, stimmt, eine Bäckerei müsste ja eigentlich auch mal das Zeug kühlen. Ja, aber nicht nur warm, sondern kurz einmal ein bisschen kalt, dann die ganze Kühllogistik. Ja, weil ihr wollt ja nicht so semi-warme Brötchen da durch die Gegend schaukeln, die sich natürlich dann auflösen. Wie tief seid ihr reingegangen? Also seid ihr auf alle 220 Standorte reingegangen? Wie habt ihr die Daten, wie hast du dir einen großen Überblick geschafft? Ne? Weil du hast ja gesagt, ne, du hast jetzt plötzlich, du musst dir einen Überblick schaffen. Die 50.001, die verlangt ja auch viel. Wie hast du dir einen Überblick geschafft und wie in welchem Detailgrad auch?
Oh, super gute Frage, weil das natürlich, ich kann mir keine 220 Geschäfte angucken. Wir haben das tatsächlich am Anfang eingeteilt in so kleine, mittelgroße Geschäfte, man nennt man Quadratmeterzahlen, und haben in drei Geschäften auch so Messtechnik verbaut, wo wir uns einmal angeguckt haben, welche Geräte ziehen wie viel, wie sieht so eine Tageskurve aus, wie können wir das zum Beispiel optimieren oder auch alleine nur rauszufinden, Energiemanagement ist es, sind das die SEUs, so die Significant Energy Users, was sind so die Hauptenergiezieher, weil die will ich mir natürlich als erstes anfassen und angucken. Das Gleiche ist dann natürlich in den Backstuben auch, schaue ich mir an, okay, wo sind denn die ganz großen Energiefresser, um danach die Frage zu stellen, kann ich daran überhaupt etwas ändern? Weil das ist zum Beispiel eine Riesendebatte, was ich vorhin meinte mit Gas und Ofen. Das umzustellen ist sehr, sehr schwer bis fast unmöglich oder nur mit riesigen Investitionssummen möglich. Und das sind ja wieder genau diese Entscheidungsfindungsprozesse, die ich auch sehr, sehr spannend in der Nachhaltigkeit finde, weil ich kann das ja noch aus der Nachhaltigkeitsbrille als nachhaltig empfinden und sagen, ja, das müssen wir auf jeden Fall machen, aber dass wir dann, keine Ahnung, das Brötchenbacken anhalten müssen, den ganzen Ofen rausreißen müssen, einen neuen Ofen bauen müssen, das funktioniert alles nicht in dem System, in dem Prozess. Und das ist natürlich dann immer so ein Update. Und deswegen macht das in diesem Team auch so viel Spaß, weil die verschiedenen Perspektiven zusammenkommen, um zu schauen, was kann man denn eigentlich anfassen, wo macht das Sinn, wo können wir vielleicht auch Geld, Zeit, Leute investieren, um überhaupt was zu ändern und was können wir da machen und was geht zum Beispiel gar nicht. Ne? Also das so ein bisschen so an diesem, auch das ist in dem Energiemanagementsystem ganz gut angelegt, finde ich, tatsächlich von diesen großen, zu diesen low-hanging fruits zu kommen, sowas ist eigentlich, hat einen großen Impact und hat relativ wenig mit Zeit, Ressourcen, Geld zu tun und dann muss man sich langsam dahin arbeiten. Wir kommen langsam so dahin, wo es relativ schwierig wird, das teilweise zu argumentieren oder ohne große Investitionen große Veränderungen zu haben. Teilweise gibt es relativ simple Sachen, wo man sich vorher manchmal denkt so, warum haben wir das nicht vorher gemacht? Wir haben zum Beispiel in jedem Geschäft eine Spülmaschine stehen. Klar, ne? Wir haben ja Keramikbecher, Tassen, Teller, Besteck, das wird gewaschen vor Ort. Die wurde ganz, ganz lange oder genau bis wir das mal umgestellt hatten, einfach morgens mit angeschaltet. Dann, ne, die Leute kommen um teilweise 4, 5, 6 Uhr, damit das Geschäft, ne, je nachdem 6, 7 Uhr aufmachen kann, läuft das Ding die ganze Zeit durch, wird überhaupt nicht benutzt. Und dann, nachdem die erste Runde Gäste durch ist, also 9, 10 Uhr, wird die erstmal benutzt. Also, das ist zum Beispiel so eine Handlungsanweisung, haben wir jetzt tatsächlich die Spülmaschine ausgeschaltet und dann erst, wenn die wahrscheinlich meistens gebraucht wird, wird die eine Stunde vor angeschaltet, damit die aufheizen kann. Solche Sachen, ne, wo man sich manchmal denkt so, ja, hätten wir uns vorher auch mal angucken können und machen können. Kommen dann aber auch aus den Debatten heraus. Das ist ja dieses spannende Prozess da dahinter, ne? Dass man sich unterhält und sagt, ja krass, das ist eigentlich ein No-Brainer, aber irgendwie hat da keiner vorher drüber nachgedacht. Solche Sachen gibt es da manchmal auch.
Und es ist ja nicht eine Spülmaschine, das sind 220 Dinger, die einfach 3, 4, 5 Stunden einfach mal im Leerlauf waren.
Ja.
Also das hat, ja. manchmal sind es die einfachen Sachen. Und kam der Impuls von euch oder kam das von eben, oft hat man ja so die Mitarbeiter, die, wenn man einfach, ne, mit den netten Leuten im Geschäft redet und sagt so mal, was würdest du hier ändern, dass sie sagen, warum läuft der Geschirrspüler hier 5 Stunden? Also das hatte ich in meinem Nachhaltigkeitsmanagement, ich bin einfach hingefahren, habe einfach gefragt, weil diejenigen am meisten Ahnung hatten und wenn du das dann skalierst, dann kannst du auch sagen, das war der Peter, der war's. Und der Peter ist dann einfach auch derjenige, der wirklich auch eine 220-mal-fache Veränderung angezeugt hat und merkt dann auch, oh shit, das, was ich hier mir gemerkt habe, das ist überall so. Kam der Impuls eher aus diesem, ich sag mal, von dir, von dem Kreis oder direkt aus der Filiale?
Das ist ein guter Punkt, genau. Wir haben auf jeden Fall auch Gespräche, also es gibt immer sehr, sehr viel so Mitarbeitergespräche. Wir haben auch natürlich so interne Audits, die wir durchführen, wo es dann spezifisch nur um das Energiemanagement geht, wo es auf jeden Fall schon auch Ideen gibt, die von Mitarbeitenden kommen. Die spezifische Idee war jetzt tatsächlich aus dem Kreis von dem Energiemanagement-Team. Aber natürlich, das ist eine der essentiellsten Sachen, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben, weil natürlich das sind die Menschen, die die Sachen bedienen, denen häufig vielleicht Sachen aufballen, wo ich mir gar nicht bewusst bin, dass der Ablauf so ist und sich dann manchmal Leute fragen, warum ist das eigentlich so, warum machen wir das? Und das ist wiederum schön bei dem Thema Energie. Alle kennen das, man muss auch wieder nicht groß erklären. Jeder geht nach Hause und denkt sich so, ich muss Energie sparen oder meine Energierechnung ist in den letzten 5 Jahren so durch die Decke gegangen, was kann ich noch machen? Ohne um das groß irgendwie in Leute anzulegen, weil das ist häufig tatsächlich so eine der größten Schwierigkeiten, wie platziere ich mein Thema so, dass Leute denken, ach ja, stimmt, das war ja auch noch, das sollte ich vielleicht auch noch dran denken, neben den 50.000 anderen Sachen, die noch passieren. Ne?
Ja, klar. Also und wie du sagst, Energie ist dankbar, weil ne, meine 5-jährige Tochter weiß, Licht aus ist gut, Licht an, meckert der Papa.
Ja? Richtig,
ja. Und was ich halt spannend finde, dass du gesagt hast, ey, ne, du hast ja auch wirklich damit angefangen, ist dieses Gremium, ne, weil man bricht ja oft Silos auf und kannst auch widerlegen, aber oft ist es ja so, dass der eine mit dem anderen was ganz viel zu tun hat und man diese Silos aufzubrechen, löst dann manchmal schon, dass der eine sagt, naja, ich bei der Bestellung, ich kaufe so viel Geschirr ein, ihr reinigt das zu viel oder die Verpackung hat einen Einfluss auf das Abfallmanagement oder ne, der ja. Einkauf von einem Kühlschrank oder einem Ofen oder eine Wiederaufbereitungsmaschine hat ja einen riesen Einfluss auf deinen Energieverbrauch, aber natürlich auch vielleicht die Wartungskosten oder die Entsorge und sowas. Also da plötzlich die ganze Supply Chain oder den ganzen Lebenszyklus an einem Tisch zu haben, hat ja wahrscheinlich auch Rieseneffekte, oder? Ist das wirklich so? Hat das euch was gebracht, dass ihr dann wirklich mal zusammengesessen habt?
Ja, absolut.
Mit also diesem Fokus, meine ich, ne?
Ja, ich glaube, das ist für mich meine tiefste, innerste Überzeugung, dass Nachhaltigkeit vor allen Dingen ein großes Feld von Beziehungsarbeit ist. Also mir geht's immer darum zu schauen, mit wem sitze ich am Tisch, wer hat welchen Einfluss wo, wer hat tatsächlich auch welche Entscheidungsbefugnisse. Das ist ja manchmal auch auf einer Organisationschart stehen irgendwelche Namen, aber eigentlich machen das ganz andere Leute. Das ist, glaube ich, auch sehr normal, ne, wenn ich das mal so sagen darf, weil das sind, glaube ich, die normalen Prozesse, wie Organisationen funktionieren. Und das erstmal rauszufinden, wen muss ich wann, wo, wie an den Tisch bekommen, mit wem muss ich auch reden, mit wem muss ich auch, wo ich ja manchmal Informationen bekomme, die ich auf anderem Wege überhaupt nicht bekommen würde. Um das rauszufinden, das ist für mich so ein bisschen dieses Nachhaltigkeitsmanagement. Und da ganz essentiell dabei ist auch, niemand wartet darauf, dass ich zu jemandem an den Tisch komme und sage, ich brauche unbedingt diese Daten für die Scope-Bilanzierung. Kannst du mir das bitte bis übermorgen fertig machen? Wartet keiner drauf. Alle haben was zu tun und dann kommt da noch Richard Nachhaltigkeitsfritze und verlangt auch noch irgendwelche Sachen, die ich bis übermorgen machen soll. Aber die Leute mit einzubeziehen, ne, ständig im Gespräch zu bleiben, das ist für mich so die Quintessenz von, wie gestalte ich Nachhaltigkeitsmanagement? Wie kriege ich die Leute an den Tisch? Wie reden wir dann auch miteinander? Also, dass die Leute überhaupt da hinkommen und sagen, ach, das ist so eine geniale Idee. Noch ein Arbeitskreis. Genial. Finde ich gut. Und ohne dann so ironisch zu reagieren, voll, sondern zu sagen, ja, stimmt, eigentlich das Thema mega spannend. Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Okay, das sind jetzt vielleicht erstmal 4 Termine im Jahr. Gucke ich mir mal an. Komme ich mal mit. Und dann Leute mitzuziehen, das ist für mich so, wie für mich Nachhaltigkeit funktioniert, weil ich kann das nicht alleine machen, auch Isabelle und ich zu zweit können das nicht für ein Unternehmen in der Größenordnung machen, das geht nur mit mehr Leuten, die an demselben Strang ziehen, in die gleiche Richtung drücken und da hinzugehen, ne, und die Leute da hinzukriegen, zu sagen, ja stimmt, da wollten wir hin, das machen wir. Und das funktioniert für mich über diese, genau, Silos einreißen, auch Leute manchmal aus ihren Arbeitskontexten rausholen und eine ganz andere Sachen dann drüber nachzudenken. Und das ist schon auch spannend. Und das ist tatsächlich für mich auch eines der schönen Aspekte. Ich habe noch nie tatsächlich ich bin jetzt 4 Jahre bei Junge, noch nie ein Gespräch gehabt, wo jemand gesagt hat, oh nee, mach ich nicht. Oder die Daten lief ich dir nicht. Nee, brauchst du gar nicht mehr kommen. Oder das auf, ne, gibt ja manchmal auch so Verzögerungstaktiken, ist mir tatsächlich noch nie passiert.
Wirklich?
Wirklich nicht.
Richard. Ja.
Wirklich noch nicht. Also, dass da manchmal Sachen eine Woche dauern oder zwei, völlig klar. Aber wenn eine Person sagt, hey, ich habe gerade super viel auf der Platte, ich kann ja das bis dann und da machen, sage ich, alles cool, dann ist das doch eine klare Ansage. Aber mir ist noch nie passiert, dass jemand gesagt hat, ja, mache ich dir morgen. Und dann fragst du nach und dann, nee, mache ich dir übermorgen. Tatsächlich noch nie.
An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Wenn jemand bei Junge arbeitet und Richard widerlegen kann, bitte bei mir melden. Das will ich überprüfen, mein Freund. Aber was ich spannend finde, auch in diesem Gremium, wenn du sagst, ihr trefft euch regelmäßig und sowas, es ist ja auch oft eine Zielkonfliktsdebatte oder ein Forum für Zielkonflikte. Und sagen, Richard, es ist süß, was du jetzt hier die Welt retten willst, du langhaariger Bombenleger, ja. Aber dann leidet die Qualität, die Standardisierung, der Prozess, es leidet tausendmal mehr. Habt ihr diese Zielkonflikte? Wie löst ihr die auch auf in diesem Gremium, ne? Weil man will ja eine geiles Brötchen haben. Du willst dieses crunchy Feeling haben, wenn du dein Mettbrötchen reinbeißt, die Zwiebel brennt dir in der Nase, ja? Oder, ne, der Kuchen und sowas. Und da kann natürlich auch, manchmal muss man da auch einfach überlegen, okay, Qualität oder Energieeffizienz.
Absolut.
Da ist ein Zielkonflikt.
Ja, total. Ich glaube, würde ich lügen, wenn wir sagen, wir haben keine Zielkonflikte, ne? Das ist definitiv der Fall. Das funktioniert häufig auch nur durch Testen, Zahlen, Daten, Fakten, so, ne? Also, gibt's Einwände immer von verschiedenen Perspektiven, ne, wenn eine Idee kommt, auf jeden Fall. Und das ist ja auch gut so. Also nur so funktioniert dann eine Debatte und eine Weiterentwicklung. Und gleichzeitig aber muss ganz am Ende, das ist auf jeden Fall auch die höchste Prio, muss zum Beispiel das Kartoffelbrötchen trotzdem crunchy sein. Ne? Ob ich jetzt den Ofen 10 Grad wärmer, kälter mache, ob ich das, keine Ahnung, 5 Minuten länger drin lasse oder nicht. das muss das Endprodukt, die Qualität, das ist tatsächlich so das oberste, die oberste Schiene, die wir fahren. Das muss stimmen. Weil das im Endeffekt das, warum Leute, ne, zum Bäcker gehen, zu uns kommen, das, genau das Kartoffelbrötchen haben wollen. Da können wir noch so viel Energie sparen, wenn es nachher Matsche ist, kauft es keiner. Also das macht ja gar keinen Sinn. Das ist so ein bisschen auch teilweise diese, beim Energiemanagement finde ich, das ist eine spannende Debatte, ist ja auch eigentlich, wäre das Allereffizienteste, einfach alles zu schließen und gar nichts zu machen. Aber das ist ja auch, ne, das ist so ein bisschen wieder so Pendant zur Nachhaltigkeit. Das Nachhaltigste wäre, gar nichts zu machen, aber das macht ja auch keinen Sinn. Also also bei Brot ist es vielleicht nur relativ einfach zu argumentieren. Wir müssen halt essen. Wir müssen uns ja irgendwo ernähren. Und dass wir unseren Teil dazu beitragen können, in einem Kontext, in dem wir uns Gedanken um diese Themen machen, das finde ich faszinierend. Das finde ich sehr grandios.
Ja, und es hilft ja auch schon, also was ich immer spannend finde, diese Foren, das aufzulösen und auch sich das bewusst mal machen, dass es diesen Zielkonflikt überhaupt gibt und dass man den Elefanten im Raum mal anspricht und dann aber auch ganz klar sagt, okay, das ist halt so, erstmal. Und das akzeptieren wir vielleicht auch erstmal, aber die Betonung liegt auf erstmal und vielleicht kann man diesen Schritt gehen, ne? Ja. Das ist ja auch, ne, wie schaffe ich die Struktur, Photovoltaik, Wärmepumpen, Eigenversorgung, keine Ahnung. Es ist ja auch, ne, wo kommt das, was ich verbrauche, ja auch eigentlich her, ne? Dass jemand ein geiles Brot haben möchte, ein gutes Kartoffel. Ich laufe nachher an eurer Filiale vorbei. Ich glaube, ich muss nochmal ein bisschen eure Produkte testen. Aber was ist da eure Struktur? Also seid ihr auch schon auf dem Pfad, dass ihr sagt, Photovoltaik, Eigenversorgung, Wärmepumpen und so weiter? Wie seid ihr da aufgestellt?
Genau, absolut. Also das wird ja auch schon, ist ja auch so ein Zielkonflikt, ne? Also natürlich hätte ich als Nachhaltigkeitsfritze sofort alles mit Photovoltaik zugepflastert. aber es ist natürlich auch wieder eine Frage, was ist möglich? Also was ist so Statik von Dächern? Was sind Investitionskosten? Bei Geschäften ist super spannendes Themenfeld nochmal. Was sind Eigentumsstrukturen? Also wir dürfen ja nicht einfach auf ein Geschäft, was wir mieten, Photovoltaik draufballern. Also das ist dann wieder, da muss man den Eigentümer fragen, da muss man dann wieder so eine Abnahme Vereinbarung treffen, dann muss man gucken, was passiert, wenn man den Strom produziert, aber nicht nutzt. Das ist super komplex, super komplexes Thema. Da, wo es möglich ist oder da, wo wir größeren Einfluss haben, haben wir tatsächlich auch auf Geschäften schon angefangen, jetzt Photovoltaik zu bauen. Das Schöne daran ist, das Geschäft läuft ja genau dann, wenn Sonne ist. Also das ist so ein fast ein No-Brain. Also das wird alles selber verbraucht. Wir haben jetzt auch in Lübeck tatsächlich auf unserer Produktionshalle da auch jetzt eine große Photovoltaikanlage stehen. Auch nochmal eine Debatte für sich. Wie lange das dauert, Genehmigung alles da, dann muss man irgendwie die Mittelspannung Trafo umbauen, da gibt's dann die Ersatzteile nur 36 Monate später. Auch verrückt so das ganze Thema, wenn man das sich mal mit beschäftigt. Das soll jetzt aber ans Netz gehen. Das war eigentlich schon von einem halben Jahr geplant. Das ist jetzt endlich dann der Fall in den Sommer. Und auch da, das ist tatsächlich, obwohl Großfläche da ist und wir eine gute PV-Anlage haben, immer noch sehr, sehr wenig als Eigenanteil, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber das sind immer für mich die Schritte in die richtige Richtung. Das Gleiche gilt für, also E-Sprinter haben wir in der Logistik jetzt auch mittlerweile. Auch da wieder so als Testphase. Genau, das sind immer diese Zielkonflikte, das sind die gleichen Bedenken. Ja, aber was passiert, wenn der die Brötchen ausfährt und einfach liegen bleibt und dann gar nicht die Geschäfte erreicht? Und dann, was passiert, wenn, ne, wie können wir das, und dann muss man die Routen anders planen. Das ist natürlich, auf einmal muss man anders handeln, muss man anders gucken, wie funktioniert das. Das ist bei PV genau das Gleiche. Ne? Früher gab es halt Atomstrom, da hast du deinen Stecker reingemacht, hast Strom gezogen, so, egal, funktioniert irgendwie. Und auf einmal muss man sich richtig mit diesem Energiemanagement auseinandersetzen. Wie viel produzieren wir selber? Wo läuft es rein? Was müssen wir umbauen? Muss diese Trafostation umgebaut werden? Kann da noch was potenziell eventuell irgendwann mal ins Netz eingespeist werden? Darauf muss man ja auch, dann muss man wieder mit der Netzagentur sprechen. Auf einmal ist das komplexer, das Thema, macht aber auch, finde ich, viel, viel mehr Spaß dadurch. Aber es ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als einfach nur zu sagen, Stecker rein, ich ziehe mir einfach alles.
Ja, weil man ja plötzlich zum Energieversorger werden könnte. So,
das, ne? Da sind wir zum Glück noch sehr, sehr weit von entfernt, muss ich sagen. Ja. Also, weil bevor wir irgendwas an Strom verkaufen, bevor wir das selber verbrauchen, das wird noch etwas dauern, sagen wir mal so.
Habt ihr den Wald, könnt ihr abroden und ein paar PV-Anlagen hinbauen.
Nur noch Pellets.
Stimmt, erst die Pellets und, oh Gott, die armen Ackerracker. Könnte denn so eine, also wenn du jetzt so eine prototypische Wald- und Wiesen-Filiale hättest, könnte die komplett autark laufen, wenn ihr genug Panels auf dem Dach habt? Oder würde der Ofen und die Kühlanlage das das müsste schon eine Riesenfläche sein, oder?
Also, das wird, ja, das wäre auf jeden Fall nicht nur die Dachfläche, kommt auch wieder auf das, natürlich auf die Größe drauf an, so. Aber so vom Prinzip her könnte das funktionieren. Das Einzige, was nicht klappt, ist zum Beispiel, wenn das Geschäft, ne, das im häufig sind die Bäckereien, so 6 Uhr wird aufgemacht, die Leute fangen schon an, vorher zu arbeiten und den Ofen anzuschmeißen, bevor überhaupt zum Beispiel Sonne ist. Also man müsste wieder über so einen Mix nachdenken von Wind, ja. Sonne, vielleicht eine Wärmepumpe. Aber das sind auch wieder Themen, da muss man sich wieder sehr, sehr krass damit auseinandersetzen. Was ist möglich? Was kann gebaut werden? Was nicht? Was ich ja vorhin schon sagte, was sind Mietstrukturen? Darf ich kann ja nicht einfach eine Wärmepumpe einbauen. Also wir hatten beim Energiemanagement zum Beispiel auch, der Auditor kam rein, hat sich die Fenster angeguckt von Geschäften, die wir mieten, weil er meinte, die Isolation ist doof. Ja, denke ich, ja, macht Sinn, aber ich kann ja nicht einfach die Fensterscheibe austauschen. Keine Ahnung, wir, ne, ganz, ganz doof gesagt, wir investieren dann da eine 500.000 und sind dann nach 5 Jahren nicht mehr in dem Geschäft. Also macht auch irgendwie, ne, aber trotzdem sind das Themen, da hat er schon auch wieder recht, die wir uns angucken müssen, wo wir dann tatsächlich auch wieder ins Gespräch mit Vermietern gehen müssen.
Ja, und also das ist, na, und das ist ja die Krux und gleichzeitig glaube ich, gerade im Bereich Energie, was du ja auch sagtest, hast du relativ schnell einen Business Case dahinter. Du kannst sagen, Leute, 25% Einsparung oder wir haben gar keine Stromrechnung mehr. Also Best Case Scenario, ja. Oder, ne, klar, Sprinter könnte liegen bleiben, aber die Wartungskosten von einem E-Sprinter sind wahrscheinlich signifikant niedriger als von den Diesel-Jungs, die wir hier durch die Gegend schieben. Wenn man sich über den gesamten Lebenszyklus anguckt, ich kaufe einen Sprinter ein, ich fahre damit und ich schaffe ihn wieder ab oder verkaufe ihn wieder. Das hat ja auch einen riesen Effekt und plötzlich leuchten die Augen vom Wartungsverantwortlichen, vom Einkauf, von der Geschäftsleitung, vom Controller, wo du sagst, siehst du Leute, wir haben uns kurz ein bisschen damit beschäftigt, geiles Invest und dann lohnt sich das ja wieder, oder? Das ist doch, also, deshalb macht ihr wahrscheinlich die Piloten, ihr rechnet es doch, also so habe ich dich jetzt kennengelernt. Du guckst die ganzen Zahlen an und dann stoppst du die Stakeholder und sagst, guck mal, interessant für dich.
Ja, absolut, genau. Ich glaube, das ist so das Ziel auch davon, ne? So auch in die Handlungsweise reinzukommen, dass wir uns tatsächlich so Kennzahlen wirklich genauer angucken und dann auch diese Pilotphasen oder Pilots testen, um einfach zu beweisen, dass es wirklich funktioniert. Weil so baue ich mir meine Argumentation dann auf, warum was funktioniert oder das jetzt mal ausprobieren. Und manchmal ist es die größte Hürde, so in diese Pilot überhaupt reinzukommen und zu zeigen, so, ja, stimmt, okay, wir probieren das einfach mal aus. Und wenn er da irgendwo liegen bleibt, okay, dann finden wir irgendeine Lösung. Aber das ist natürlich dann wieder, wenn ich nicht, der angerufen wird um, keine Ahnung, 5 Uhr morgens. Ja, wir haben gerade hier den Sprinter, steht kurz vor Rostock, kommt aber nicht mehr weiter. Das ist natürlich dann wieder ein Problem von anderen Leuten, in Anführungszeichen. Deswegen ist das manchmal natürlich mit Überzeugungsarbeit. Und da komme ich ja nur hin, indem ich mit den Leuten wieder, ne, ins Gespräch komme und Vorteile aufzeige, um dann nachher zu zeigen, wir sammeln die Daten, um uns das nachher wieder anzugucken. Da gibt's super viele Beispiele. Es ist genau mit dem E-Sprinter, ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel. Wir haben im Energiemanagement auch gerade am Testen, ob wir so Türluftschleier haben. Also wir wärmen häufig die Tür auf, weil immer die These ist, Leute sehen, dass der Laden auf ist und gehen ins Geschäft. Jetzt aber sind natürlich Temperaturen super unterschiedlich. Wir müssen dann teilweise, ne, im Winter heizen, im Sommer kühlen. Da gibt es natürlich dann schon auch Situationen, in denen wir Türen zumachen, aber grundsätzlich ist häufig die Idee, dass wir das aufhaben, um einladend zu sein. Kann ich nachvollziehen, da war die große Angst, wenn wir jetzt die Tür zumachen, die Leute denken, wir haben nicht mehr auf, kommt keiner mehr kaufen. Also fahren wir jetzt langsam so Tests oder haben die gefahren, wo wir gezeigt haben, okay, die Tür ist zu, die Leute kommen trotzdem, weil mittlerweile die Leute das irgendwie auch gecheckt haben im Sommer, macht halt Sinn, die Tür zuzumachen, das mache ich zu Hause auch, also kann ich schon auch verstehen, dass das beim Bäcker auch so ist, aber da hinzukommen, ne, und dann teilweise auch so alte Überzeugung oder manchmal so Handlungsanweisungen, die manchmal von vor 5 oder 10 Jahren sich jemand ausgedacht hatte, auch mit sicherlich mit Grund und mit Sinn dahinter, aber das auch nochmal zu überdenken, das ist auch teilweise ein richtig schwieriger Prozess, dahinter zu kommen, zu sagen, komm, wir probieren das einfach mal, lass doch mal einfach mal gucken, wenn wir das hier in dem einen Geschäft ausprobieren und wenn das bei dem funktioniert, dann machen wir das vielleicht nochmal in 10 und wenn das da auch funktioniert, dann haben wir doch ein richtig gutes Case-Szenario, wo wir sagen können, ja, lass das nochmal ausrollen und schauen, aber so sich so langsam vorzuhangeln. Und meistens startet es genau mit einem Geschäft zum Beispiel.
Ich muss immer einen Einblick geben. Ich sitze hier und mir gegenüber ein dauerlächelnder Richard, der über sein Türluftschleier, das ist ein neues Wort, was ich gelernt habe, Türluftschleier hier, also dir funkeln die Augen, das ist der Hammer. Wir versuchen ja immer mit diesem Podcast auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Und wenn du in einem Satz das Thema Energiemanagement. Wie fängt man damit an? Mal jemand das an die Hand gibst und sagst, du hast nur eine Nanosekunde. Was wäre das?
Also ich würde, was ich gerade schon gesagt hatte, ich würde die Leute zusammenbringen, um zu gucken, diese Silos einzureißen. Ich glaube, das ist so das, und wenn es das schon gibt, dann sind die spannenden Themen, wie kann ich mich zukunftsorientiert aufstellen? Also wir wissen alle, Strom, Gas, also Energiemarkt insgesamt wird volatiler werden. Wie kann ich mich als Unternehmen so aufstellen oder mich so ausrichten, anfangen, Strom selber zu produzieren, mich unabhängiger zu machen und dadurch natürlich einen Autarkiegrad zu erreichen, der mir Handlungsspielraum gibt, weil ich nicht mehr darauf angewiesen bin, Sachen vom Markt zu kaufen und Sachen auszuprobieren. Das ist ein super spannendes Zukunftsfeld, ne, von der E-Mobilität über Wärmepumpen, den ganzen Kram, PV-Anlagen. Was kann man machen und wie kann man das weiterbringen?
Hammer. Ich nehme so, wie gesagt, Türluftschleier, mein Lieblingswort, mein Wort des Tages.
Und sich auch manchmal, genau, nicht so fein zu sein, diese super Mini-Verbraucher anzugucken, Türluftschleier.
Ich frage mich, habe ich gefragt, ob ihr dann auch so den Geruch sanft in die Außenwelt pumpt, wie so ein Kino mit dem Popcorn. Du bist ja jetzt wirklich schon lange im Nachhaltigkeitsmanagement. Und es war ja auch eine Phase, ich würde sagen, eine sehr große Veränderung in den letzten Jahren. Was hat sich für die letzten Jahre verändert und wo geht's hin?
Das war jetzt vor allen Dingen in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, als sich das Thema oder das Wort Nachhaltigkeit für mich leider sehr, sehr verbrannt angefühlt. Also sehr viel, was so Nachhaltigkeit betitelt wird, wird nicht mehr so genannt. Leute machen großen Bogen um das Wort, aber die Themen an sich sind alle geblieben. Das finde ich total faszinierend. Eigentlich sind ganz, ganz viele Sachen, die angestoßen wurden, ne, von Reporting über Energiemanagement, ne, wie die sozialen Kriterien, wie gehe ich richtig mit Leuten und wie bezahle ich Leute richtig, Fachkräftemangel, das sind alles Riesenthemen, die auch bei der Nachhaltigkeit mit reinspielen, aber die nicht mehr unter Nachhaltigkeit laufen. Ich finde das vom Prinzip her gar nicht so doof, weil bei mir merke ich, dass das häufig wieder zurück in die Abteilung geht. Also nicht mehr, stimmt, da gibt's doch diesen Richard, der macht das doch, schickt das doch dir mal rüber, der kümmert sich. Sondern tatsächlich viel mehr wieder darum geht, wo sind eigentlich die Leute mit der Expertise, die sich genau um die Themen vorher schon gekümmert haben. Dann ist es irgendwie rüber in dieses Nachhaltigkeitsding gerutscht und es endet jetzt wieder zurück. Finde ich vom Prinzip her nicht schlecht oder schlimm, sagen wir mal so. Ne? Macht natürlich aber, wenn ich in meinem Titel Nachhaltigkeit habe, macht es dann teilweise auch schwer, weil Leute sagen, ach nee, jetzt kommt der schon wieder so. Deswegen rede ich immer gerne von so, ich würde mich eher so als Zukunftsmanager bezeichnen. Also es geht darum, wie kann ich ein Unternehmen dabei helfen, sich für die Zukunft richtig aufzustellen. Wieder auch beim Thema Energie, ein einfaches Beispiel, PV. Ne? Wie kann ich damit umgehen, zu schauen, dass wir in 100 Jahren noch Brötchen backen können?
Ich würde gerne eine allerletzte Frage stellen. Guck mal in deine leuchtende Zauberkugel. Was ist das Thema, was du in den nächsten 3 Jahren, vielleicht 3 oder 5 Jahren nochmal dir schnappen willst, wo du jetzt nochmal wirklich was im Lebensmittel, Einzelhandel, in der Gastronomie, ich sag mal, in eurem Ökosystem ein wichtiges, wo du sagst, das schnappe ich mir noch?
Ich glaube tatsächlich, wo es noch viel zu tun gibt, ist so Richtung Klimabilanzierung, Scope 3, Lieferkette. Das ist super schwer, das ist super komplex. Da hoffe ich, dass wir in 5 Jahren, wenn wir nochmal quatschen, auf jeden Fall insgesamt mehr Daten, Zahlen, Fakten zu haben, mehr Projekte und Ideen haben, wie wir insgesamt als Gesellschaft, als Wirtschaft das anders angehen können. So ein bisschen in Richtung so wie Lieferkettengesetz, ne, dass man auch tatsächlich Themen hat, wo man sagt, ja, wir setzen uns damit auseinander, woher kommen eigentlich die Sachen, die wir benutzen? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit unserem Planeten um? Und wie können wir einen Impact dazu leisten, dass der Fußabdruck so gering wie möglich ist? Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Das ist viel Zahlenjongliererei und sehr viel Pi mal Daumen und Hochrechnen so. Das wäre meine Hoffnung, dass wir da in 5 Jahren viel, viel genauer sein können und auch viel genauere Pläne schmieden können.
Ein bereicherndes Gespräch. Richard, ich danke dir für deine Einblicke. Ich biete das über den Kopf hinweg, meistens immer an, aber so habe ich dich auch erlebt. Wenn ihr Fragen habt, geht bitte auf Richard zu. Ja, also ich stelle auch dir gerne den Kontakt her, natürlich alles datenschutzkonform, aber glaub mir, in den Vorgesprächen, in den Nachgesprächen, die jetzt auch gleich wieder folgen werden, wir haben sogar noch einen Besuch offen. Ne? Wir sind schon verabredet in Lübeck. Da werde ich mal einmal hinter die Kulissen gucken. Mal gucken, ob wir nicht doch mal einen Stakeholder finden, der Ria doch nicht so mag. habe da eine Vermutung. Aber Richard, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen und das Funkeln in deinem Auge.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.